also die eigentlich Nonplusultra Art des Recruitings, die Personal Referrals von Mitarbeitern, wo alle sagen, ach, das wäre wirklich das Nonplusultra, wir incentivieren sie, dass sie Bonus kriegen, wenn sie uns jemanden liefern, die liegt von Application to Interview bei 45%. Und unsere bei 46%.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und willkommen zu dieser Folge von Business Unplugged, in der ich Maria Zerhusen, Head of Research vom Berliner Startup Ampion, bei mir zu Gast habe. Maria und ich sprechen über die Zukunft von Recruiting, Unternehmenskultur und den Einsatz von KI. Wir gehen der Frage nach, wie Unternehmen und Talente nicht nur über Skills, sondern vor allem über Persönlichkeit und kulturellen Fit zusammenfinden können. Maria gibt spannende Einblicke in die Arbeit von Ampion und erklärt, wie datenbasierte Entscheidungen das Recruiting verändern können, ohne den Menschen aus dem Mittelpunkt zu verlieren. Außerdem sprechen wir über Fachkräftemangel, lebenslanges Lernen und warum es so wichtig ist, Forschung stärker in die Anwendung zu bringen. Ich hatte einen riesen Spaß bei der Aufnahme und den wünsche ich euch jetzt auch beim Hören. Liebe Maria, es ist soweit. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Treu dem Motto, was lange währt, wird gut. Wir haben es schon ein paar Wochen probiert. Ja, es hat nicht geklappt, aber heute haben wir es geschafft. Hallihallo und herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, lieber Johannes. Ich freue mich tatsächlich sehr, hier zu sein. Und ja, es war ein kleiner Hürdenlauf, würde ich sagen. Aber ich freue mich, dass wir jetzt hier sitzen und miteinander quatschen können.
Ja, super. Maria, du hast ja in Bayreuth Sport, Wirtschaft und Recht studiert, wenn ich richtig recherchiert habe, und warst in diesem Bereich auch während deines Studiums sehr intensiv, sage ich mal, unterwegs, bevor es dich dann nach Berlin verschlagen hat in die HR-Tech-Szene, nämlich als Founders Associate zu Ampion, das 2022 von Dr. Annika von Mutius, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und Dr. Larissa Leitner mit der Vision, die richtigen Menschen auf die richtigen Positionen zu bringen, gegründet wurde. Und ein wunderbares Beispiel ist, wie Forschungstransfer gelingen kann. Und ich freue mich darüber, wenn wir da auch tiefer einsteigen, weil ich hatte erst vor kurzem Philipp Herrmann von Brick zu Gast, wo wir genau über das Thema gesprochen haben. Und ja, seit einiger Zeit bist du jetzt Head of Research bei Ampion und treibst da die Entwicklungen mit voran und bist auch immer wieder auf den Panels und Bühnen der HR-Tech-Welt zu sehen und vor allem zu hören. Und vor allem dann, wenn es um die Schnittstelle geht, an der Daten, Menschen, Kultur und KI zusammenkommen. So, dazu aber gleich mehr. Vorher gehen wir in die berühmt-berüchtigten AB-Fragen. Du weißt, wie es funktioniert? Du weißt, was auf dich zukommt?
Theoretisch schon, aber vielleicht vor Aufregung erklär es mir doch nochmal, lieber Johannes, damit die Hörer, die heute zum ersten Mal einschalten, auch abgeholt sind.
Sehr schön, dass du aufgeregt bist, das finde ich gut. Die AB-Fragen, kriegst du jetzt 5 Fragen rund um das Thema Digitalisierung mit jeweils 2 Antwortmöglichkeiten und du musst dich für eine entscheiden. Also wenn ich jetzt sage, München oder Berlin, musst du dich für entweder oder entscheiden.
Ja? Das ist tatsächlich schon eine schwierige Frage, ja. Das ist gemein.
Stell ich nicht, keine Sorge. Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann Bildung online oder offline?
Online.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschlich.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Weniger Datenschutz, aber Regulierung ist wichtig.
Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
Okay, so, Bildung online, wieso?
Weil man damit direkt herangeführt wird an die Technologie. Also vor allem in der heutigen Zeit ist es halt wichtig, dass wir uns mehr mit der Digitalisierung, mit der Transformation, mit der Innovation auseinandersetzen und in die Anwendung kommen. Und gerade in der KI-Nutzung etc., wir waren jetzt beim Familienkongress an der WHU und da hatten sie erzählt, dass sie schon anfangen, KI-Kurse zu geben. Aber die KI-Kurse haben wir dann gefragt, wie laufen die denn teilweise ab? Und dann ist es tatsächlich Präsenzunterricht, in dem sie KI anwenden. Aber manchmal ist es dann doch besser, wirklich online die Person damit sich auseinandersetzen zu lassen, um dann zu schauen, wie sie die Lösung findet und sich selber damit ja in den Lernprozess geht.
Okay. Zweite Frage. Hast du dich für menschliche Entscheidungsfindung entschieden?
Absolut. Also tatsächlich ist es so, dass die KI eine Entscheidungshilfe sein sollte. Aber dennoch, teilweise bei den Large Language Models haben wir es sind einfach nur Wahrscheinlichkeiten, die sie berechnen. Das bedeutet eine Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort zu dieser Frage passt. Und die haben die genaue Zahl müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber eine Korrektur oder die Richtigkeit liegt nur bei 70%. Das heißt, am Ende des Tages sollte es nur deine Entscheidungsfindung inspirieren oder man sollte weiteren Input bekommen, aber die letztliche Entscheidung sollte beim Menschen liegen, sowieso auch im Recruiting. Also es sollte niemals die KI entscheiden, ob dieser Mensch eingestellt wird oder nicht, sondern sie sollte datengetriebene Entscheidungen unterstützen und weitere Informationen liefern.
Okay, und dann war mehr Freiheiten für Unternehmen.
Das ist tatsächlich, ich habe heute einen ganz interessanten Artikel im Handelsblatt gelesen, der ging darum, dass die deutsche Innovationsfähigkeit gesunken ist, dass die deutsche Wirtschaft gerade vor dem Problem steht, wo sie steht, weil sie beispielsweise im letzten Jahr 95.000 Einzelnormen berücksichtigen musste. Und das hochgerechnet auf die Anwendung für Technologie, Innovation, KI hemmt die Unternehmen enorm. Und wenn wir mit der Technologie, mit der KI nicht in die Anwendung kommen, dann können wir sie auch nicht monetarisieren und dann können wir auch nicht weiteres Geld in die Grundlagenforschung stecken, etc., etc. Und dann kommen wir nicht zu der Technologie, zu den Innovationen, die unseren europäischen Werten entsprechen, denn dafür müssen wir Grundlagenforschung betreiben. Und wenn diese Regulierungen wegfallen oder die Unternehmen nicht wegfallen, aber halt herabgesetzt werden und die Unternehmen sehen, okay, ich muss mich nicht noch mit 10.000 Compliance-Richtlinien beschäftigen oder auch dem AI-Act gerecht werden, weil ehrlicherweise diese AI-Act-Richtlinien, da gab es vom KI-Bundesverband eine Studie, betrifft vermutlich nur 15% der Unternehmen. Dennoch haben alle Unternehmen Angst gefühlt, KI anzuwenden, weil sie Angst haben, in diesen AI-Act zu fallen und dann Strafe zahlen zu müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Regulierung auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise aufrechterhalten, weil wir müssen unsere Daten schützen, aber wir müssen schauen, dass es nicht überreguliert wird. Und das ist gerade der Fall hier in Deutschland.
Okay. Du warst dann auch weniger Datenschutz, aber doch auch Regulierung nicht vergessen, wenn ich dann das richtig noch in Erinnerung habe.
Genau. Also man muss schauen, dass man auf jeden Fall es schafft, die Hoheit über die Daten zu behalten, aber dass man nicht die Angst vor der Anwendung schürt. Weil man dann sanktioniert werden könnte oder die Innovationen nicht in die Anwendung kommen. Das ist ein riesengroßes Problem tatsächlich hier in Deutschland und Europa.
Okay. Und last but not least, persönliche Treffen.
Das ist einfach ein großes, für mich, ich habe gerne die Person mir gegenüber, schaue ihnen in die Augen, lese die Mimik, kann auch vielleicht mal eine Umarmung abgeben, einfach für die Herzlichkeit. Also das würde mir schwerfallen, wenn ich nur in die Online-Präsenz muss. Also ich bin tatsächlich auch jeden Tag im Büro, um meine Kollegen zu umarmen. Nein, aber das ist mir einfach viel lieber, auch im direkten Austausch mit den Menschen zu sein.
Habt ihr Unternehmenskultur, dass ihr euch immer in der Früh umarmt? Oder ist
Nein, haben wir nicht. Aber könnte ich mal einführen, ehrlicherweise. Ich mache das morgen mal. Alle meine Kollegen, die ins Büro kommen, umarme ich erstmal.
Ist doch witzig. Ah ja, cool. Ja, super. Du, Maria, dann, ich habe zwar gesagt, ich stelle nicht die Frage Berlin oder München bei den AB-Fragen, aber was mich schon interessieren wird, wie hat es dich eigentlich vom Sport in den HR-Bereich getrieben und dann auch noch von Bayern nach Berlin?
Das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage und ich kann dir verraten, du bist nicht der Erste, der das fragt. Also es hat sich tatsächlich so ergeben, dass ich nach meinem Sportstudium dachte, okay, cool, Sport, Leidenschaft, Emotionen. Aber irgendwie ist es nicht das, was die Gesellschaft gerade in dem Punkt bewegt. Also es ist natürlich was, was die Gemeinschaft bewegt, zum Beispiel wenn die Fußball-EM passiert, Fußball-WM, die Leute kommen zusammen, jubeln etc. Das ist natürlich eine schöne emotionale Verbindung, die man da aufweist. Aber mich hat interessiert, was unsere Wirtschaft voranbringt. Ich habe selber als junge Generation gemerkt, so richtig, wie kommen wir hier weiter im Land? Und ich habe natürlich auch meine Freunde gesehen, ehrlicherweise, die auch Jobs gesucht haben, so wie ich. Und teilweise schon eher fertig waren mit dem Master. Und dann gesagt haben, der Job war jetzt nett, ich bin noch in der Probezeit, aber so richtig passe ich da nicht rein. Und dann sind sie weitergegangen. Und vielleicht sind sie dann nochmal weitergegangen. Und dann hatten sie innerhalb von einem Jahr 3 Arbeitgeber. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Jobsuche nicht so einfach ist, weil sich auch die Unternehmen natürlich, beide verkaufen sich in einem Art Bewerbungsgespräch. Ich möchte aber wirklich richtig wissen, was das Unternehmen mir bietet und was da auf mich zukommt. Und dann habe ich tatsächlich Ampion entdeckt und habe gedacht, okay, KI, wirklich relevant, wirklich, wirklich relevant aktuell und etwas, das vielleicht die transformierendste Kraft unseres 21. Jahrhunderts sein kann. Und dann habe ich auch gesehen, dass Ampion sich dafür einsetzt, die richtigen Menschen in die richtigen Positionen zu bringen. Und da habe ich meine Freunde vor mir gesehen und habe gedacht, ich glaube, da möchte ich mitwirken. Ich möchte daran mitwirken, dass die Personen, die in die Jobs gehen oder die tolle Talente haben, tolle Persönlichkeiten haben, eben in die Unternehmen und Positionen kommen, wo sie sich wohlfühlen und am motiviertesten arbeiten. Allein schon für unsere Wirtschaftskraft. Weil wenn ich überlege, dass ich hier die nächsten Jahre in Deutschland bleiben möchte, was ich wirklich möchte, dann müssen wir jetzt was tun und zwar unsere Produktivität steigern. Und das klappt nun mal, wenn man in einem im Unternehmen Personen hat, die sich wohlfühlen und die motiviert sind. Weil es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen kultureller Passung, also dass die Personen sich mit der Unternehmenskultur identifizieren, dass sie wissen, was auf sie zukommt, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Team und den psychischen Wohlbefinden. Das bedeutet natürlich auch, wenn ich im Unternehmen mich wohlfühle, arbeite ich viel motivierter und produktiver. Und so bin ich dann an diesen Job gekommen und kam hier rein am ersten Tag und habe dann noch Annika direkt kennengelernt, als ich mein Bewerbungsgespräch hatte vor Ort. Und als ich dann diesen Match hatte zwischen der Gründerin und mir als Founders Associate und wir haben uns direkt gut verstanden, dann habe ich noch diese Vision gehabt und dieses KI-Thema und dann habe ich gedacht, egal, dass du vorher in Bayern warst, egal, dass in München die Berge sind, egal, dass du Sport studiert hast, ich glaube, hier möchtest du hin und du möchtest daran teilhaben, dass die richtigen Menschen in die richtigen Positionen kommen. Du möchtest deinen Freunden irgendwie auch damit helfen und du möchtest einfach auch von der Gründerin lernen, wie man sowas macht. Genau. Und jetzt bin ich hier seit über fast 1,5 Jahren und bin ganz, ganz glücklich darüber, dass ich dieses Privileg hier haben darf und so viel mitwirken darf am Unternehmen, am Produkt, an der Strategie. So die ja doch lange Version der Geschichte, würde ich sagen.
Okay. Zwar jetzt kein Berlin-Bashing, ich mag Berlin, ja. Also aber ich weiß, dass sehr viele, die in Bayern aufwachsen oder in Bayern groß geworden sind oder aus Bayern stammen, immer so, was, Berlin? Ja, deswegen musste ich das dann doch einmal fragen. Aber es dauert ja fast keine 4 Stunden und du bist mit dem Zug unten und dann quasi in den Bergen.
Absolut. Also, ich habe genug Freunde, die ich dann mal besuchen kann und dann kann ich die Berge sozusagen nachholen.
Eben. Sehr gut. Du hast es eben auch schon erwähnt, der Match hat gepasst, dieses Founder Associate, du warst da dort und diesen Begriff, ja, weil du jetzt auch im HR unterwegs bist und in die richtige Position finden und so weiter, den findet man ja relativ häufig, den gab es früher, also wie ich begonnen habe in der Berufswelt, gab es den Begriff irgendwie nicht, ja, Founder Associate, ja, vielleicht hieß er damals anders, ich weiß es nicht, ja, also ist jetzt auch schon 20 Jahre her, aber wie war das jetzt bei Ampion angelegt, diese Stelle? Und vielleicht, wem würdest du vielleicht auch so einen Schritt in so eine Position auch empfehlen?
Also Faunus ist, also das ist witzig, weil das gleiche haben meine Eltern auch gefragt über Johannes. Sie haben gesagt, was genau ist denn das? Wie können wir uns das denn vorstellen? Also ich bin geübt im Erklären.
Sehr gut.
Also ich habe es da, oder ich erkläre es eigentlich immer so, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, ist der Begriff Assistenz der Geschäftsleitung. Bei größeren
Unternehmen.
Das gab
es auch vor 20 Jahren schon.
Genau, das ist der Sinn dahinter. Und so verstehen die Leute meistens ein bisschen besser, was die Position macht. Also es ist vor allem natürlich mit der Gründerin die enge Begleitung, Meetings vorbereiten, aber auch strategische Ausrichtung, Recherchen. Insbesondere bei Annika aber auch, weil sie ja auch sehr aktiv auf den Bühnen Deutschlands ist. Vorbereitung von Panels, von Vorträgen. Auch ein wenig die Strategie im Vertrieb, die Strategie, wie man das Produkt weiterentwickelt, die Absprachen intern. Also es ist ein ganz, ganz, ganz vielseitiger Beruf, wie man vielleicht hört. Und das ist insbesondere, glaube ich, auch nochmal im Startup ein bisschen vielseitiger als in einem großen Unternehmen. Weil natürlich auch manchmal Ad-Hoc-Themen reinkommen. Also es war natürlich viel, was auch auf den Unternehmenspurpose eingewirkt hat, was ich gemacht habe. Aber es gab auch mal Momente, wo es hieß, Maria, wir kriegen einen Gast hier im Büro, der macht mit uns eine große Buchverlesung. Wir haben alle unsere Kunden eingeladen. Wir haben ein Buffet organisiert. Kannst du das irgendwie mit begleiten? Kannst du das Buffet irgendwie finalisieren? Kannst du vielleicht Blumensträuße besorgen? Kannst du auch das Ganze drumherum machen? Die Kommunikation mit den Gästen etc. Also es ist, beim Startup ist es nochmal ein bisschen dynamischer, würde ich sagen. Und ich glaube, Leute, die Lust haben, dass jeder Tag nicht dem anderen gleicht, weil ich glaube, seit anderthalb Jahren, ich bin jetzt nicht mehr Founders Associate, aber auch als Head of Research, ich habe teilweise die Founders Associate Aufgaben mit rübergenommen und habe mich noch ein bisschen mehr in die Strategie und Produktentwicklung eingearbeitet. Also auch auf die Unternehmensentwicklung weiterhin. KI, Innovation. Also das nochmal ein bisschen ausgebreitet, aber viele Founders Associate Aufgaben habe ich noch weiterhin mitgenommen. Und dementsprechend sind meine Tage immer noch nicht gleich wie jeder andere. Und ich glaube, das ist etwas, man muss flexibel sein. Es ist total cool für einen Job-Einstieg, weil du eine ganz, ganz steile Lernkurve hast. Du lernst halt direkt von den Gründern, Gründerinnen. Und ja, du musst, glaube ich, einfach auch wissbegierig sein. Weil wenn du einfach nur und auch ein bisschen wollen, also nicht nur hinkommen und sagen, okay, ich mache jetzt so hoch wie das oder ich springe nur so hoch wie das Feld jetzt muss, sondern du musst schon auch eine Motivation, eine intrinsische Motivation mitbringen. Du musst flexibel sein, wie gesagt, und einfach auch resilient, glaube ich auch ein bisschen. Also ich habe auf jeden Fall noch ein wenig mehr Resilienz in den letzten Monaten dazu gewonnen, was aber nicht schlimm ist. Ich glaube, das ist eher gut für die Zukunft.
Jeder Tag ist unterschiedlich. Morgen sind die Umarmungen dran, ja? Darf man nicht vergessen.
Genau.
aber jetzt nochmal mal kurz kritisch nachgefragt, aber du würdest das dann auch eher Leuten empfehlen, wo du sagst, okay, die Gründerinnen und Gründer sind jetzt nicht gerade auch die Frischgefangten von der Uni, sondern sind auch welche, die schon gewisse Erfahrung haben, weil ich sage jetzt mal, dass du von denen sagst, du möchtest ja lernen, dann macht das schon noch Sinn, dass man sich sowas überlegt, wenn man in eine Position in diese Richtung geht, dass man dann auch Gründer hat, die da vielleicht schon mal gegründet haben oder eine gewisse andere Berufserfahrung haben, wie auch immer jetzt.
Also was ich dazu sagen muss, das war jetzt natürlich mein Case. Also die Annika und Larissa hatten beide schon Berufserfahrung. Ich war halt sehr eng an Annika angedockt und Annika war da vorher sogar 4 Jahre im Silicon Valley. Das heißt, sie wusste auch aus erster Hand, wie das schnelle, das dynamische Entwickeln im Silicon Valley abläuft. Und ich glaube, das war für mich genau richtig. Aber ich glaube, es gibt auch Stellen als Founders Associate. Meistens holt man sich einen Founders Associate ja rein in dem Moment, wo die Gründer merken, dass sie einfach Unterstützung in ihren alltäglichen Aufgaben brauchen. Und das passiert mal, wenn das Unternehmen schon ein bisschen oder das Startup schon mal ein bisschen größer ist. Aber es kann auch passieren, dass man die erste Person ist, die das Startup dann hiret, neben den Gründern. Und ich glaube, da muss man selber für sich wissen, möchte man in einem Umfeld mit jungen Gründern, die vielleicht auch noch lernen und mit denen gemeinsam lernen, oder möchte man auch die Möglichkeit haben, von den Gründern etwas zu lernen? Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe super viel von Annika gelernt, würde sie sagen, nein, 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 ich lerne auch immer noch dazu und ich bin auf gar keinen Fall allwissend. Und aber für mich war das, was sie mir geben kann, konnte bisher sehr, sehr gut. Und ich glaube, das muss man für sich selber wissen. Und dafür ist es ja dann auch wichtig, ein bisschen zu verstehen, wie die Unternehmenskultur beispielsweise aussieht, um zu wissen, bin ich jetzt gerade in einem Startup, was schon Erfahrung gesammelt hat, was irgendwie schon einfach mir mehr Lernbereitschaft bietet, oder bin ich in einem Startup, wo ich mehr proaktiver sein muss? Und das kann man dann ja auch rausfinden in so einem Bewerbungsgespräch, wenn man da mit den Menschen spricht und sagt, hört mal, oder eben die Unternehmenskultur analysiert.
Mhm. Super, spannend. Jetzt lass uns mal auf Ampion zu sprechen kommen. Ampion präsentiert sich als KI-Startup im HR. Wo entlang der Wertschöpfungskette im Personalmanagement greift ihr eigentlich an und wie nutzt ihr auch KI dabei?
Also, Ampion hat die erste automatisierte Talentallokation entwickelt. Das bedeutet, wir haben eine KI-basierte Matching-Logik, mit der wir Talentunternehmen passgenau zusammenbringen auf Grundlage der Persönlichkeit, Grundlage der Unternehmenskultur, aber auch der Skills. Und das Ganze läuft eigentlich so ab: Wir arbeiten mit Unternehmen in dem Sinne zusammen, dass wir erst mit ihnen eine Unternehmenskulturanalyse machen, das ist jetzt keine Unternehmenskulturanalyse, wie man sie vielleicht teilweise kennt, dass man jetzt 1-2 Tage das Unternehmen irgendwie total durchanalysieren muss, sondern wir haben eine Online-Umfrage, die auch schon mit KI funktioniert. Also sie wurde auf dem Forschungstransfer der beiden Gründerinnen entwickelt. Eine wissenschaftliche Arbeitgeberanalyse heißt das, sozusagen der Fachbegriff, mit dem wir immer arbeiten, zusammen mit der WU, Oxford etc. Und auf Grundlage dieser Analyse, dieser Online-Umfrage mit den Mitarbeitern, können wir dann die Unternehmenskultur analysieren. Und dann kommen wir eigentlich in dieses Spiel des Recruitings, weil dann können wir anhand auch des Stellenscreenings, was für Vakanzen gesucht werden, schauen, was wir für Menschen brauchen, die Unternehmenskultur passen, aber auch in die Skills. Und dann gehen wir über unseren Multi-Channel-Approach jetzt für den Recruiting-Fall raus und suchen die Talente, die fachlich und kulturell passen. Und die werden dann mit dem Unternehmen gematcht, jetzt mal ganz grob runtergebrochen sozusagen. Und die Idee von Ampion ist es, eben dieses erste Kennenlernen, wo man schaut, ob die Person von der Kultur passt, von der Menschlichkeit, von der Persönlichkeit passt, sozusagen ein wenig einzusparen und zu schaffen, dass die HRler dank dieser datenbasierten Informationen schon direkt ins Fachinterview mit dem Talent reingehen können. Was ganz wichtig ist, dass wir am Ende Talente empfehlen und die Entscheidung liegt am Ende dann doch noch beim Recruiter selber, sozusagen. Genau, das heißt, wir fangen ganz am Anfang der Wertschöpfungskette an.
Okay. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich meine, eine Online-Umfrage, da arbeitet ihr schon mit KI. Was ist jetzt an der Online-Umfrage mit KI?
Kann ich dir jetzt natürlich nicht unser gesamtes Geschäftsmodell verraten mit der KI, weil dann baut das der Nächste, der diesen Podcast hört, nach. Nein, das geht natürlich nicht so einfach, aber ich darf trotzdem nicht, also die KI, zum einen hilft sie bei der Fragenentwicklung. Also wir schauen natürlich das Antwortverhalten der Mitarbeiter an, aber auch der Talente, weil die machen auch so eine Kulturanalyse, nur etwas abgespeckt, damit man die Datenpunkte hat, die dann halt systematisch und objektiv miteinander auch wirklich vergleichbar sind und das Ganze quantifizieren. Und diese KI kann zum einen die Fragenreihenfolge, die Fragenstellung etc. so anpassen, dass es zu dem vorherigen Antwortverhalten passt. Sie kann aber auch oder ist auch dafür da, dass das Matching dann im Hintergrund wirklich abläuft mit den Datenpunkten. So viel darf ich dir preisgeben.
Okay, und wenn du jetzt sagst Matching, dann brauche ich auch einen Pool. Auf welchen Pool greifst du zu? Greifst du ja jetzt auf irgendwelche Online-Plattformen oder Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zu? Oder muss ich mich, wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt bei euch da in euren Pool rein, weil ich möchte auch ins Matching reinkommen, muss ich mich dann bewerben, muss dann quasi meine Fragen durchlaufen, mein CV hochladen, ein Foto von mir machen oder keine Ahnung, was auch immer, ein Video einsprechen, I don't know. Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Weil ich hatte auch schon auch Bits and Birds bei mir hier zu Gast und die fahren ja quasi, ziehen ja alles irgendwie über LinkedIn oder so auf die Art raus. Ich sag's jetzt mal so. ist jetzt grob gesagt, glaube ich. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, dass ich so leicht. Es ist jetzt auch schon eine Zeit her, dass wir das Gespräch hatten. Deswegen, ja.
Nachher ist eine Mail in deinem Postfach. Johannes, was hast du denn da erzählt?
Du hast einen Schmarrn erzählt, wir machen das gar nicht.
Okay, Entschuldigung. Nein, also ehrlicherweise, es gibt zwei Arten, um in dieses Matching zu kommen als Talent. Zum einen kannst du dich einfach auf unserem Talentepool anmelden und sagen, ich möchte gerne wissen, zu welchem Unternehmen ich passe. Und dann hast du auch deine Einverständniserklärung gegeben. Du kannst auch wirklich mit deinen Daten, weißt du Bescheid, was damit passiert. Und hast am Ende aber immer noch das Recht, das auch wieder zurückzuziehen und zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr, dass meine Daten verwendet werden. Dann haben wir unseren eigenen internen Talentepool. Und du wartest dann so lange, bis du als Talent mit einem Unternehmen gematcht wirst. Und dann bekommst du eine Benachrichtigung. Dieses Prozedere haben, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, unser Talentepool ist schon fast auf über 70.000 Talente gewachsen, die sich freiwillig bei uns angemeldet haben und gesagt haben, sie möchten gerne sehen, zu welchem Unternehmen sie gut passen und wo sie gut reinpassen könnten, unabhängig davon, ob sie jetzt aktiv auf Jobsuche sind oder passiv. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du ein Teil unseres Multi-Channel-Approaches sind Social-Media-Kampagnen. Und auf bestimmten Social-Media-Kampagnen, dann kannst du dich anmelden, kannst dich für einen bestimmten Job über diese Social-Media-Kampagne bewerben. Und dann kommst du auch in unserem Pool. Aber das weißt du auch. Also du wirst da auch informiert darüber. Und wenn du dann aber in unserem Pool bist und mit dem Unternehmen gematcht wurdest, haben wir das auch vermerkt sozusagen, dass wir dich nicht nochmal kontaktieren. Genau. Und so läuft es. Aber am Ende des Tages, also dann wird immer gefragt, naja, aber die Talente geben freiwillig ihre Daten her. Und am Ende des Tages ist es aber so, ich als Talent weiß dann ja, dass ich zu einem Unternehmen komme, wo ich reinpasse. Da sehe ich komplette Transparenz. Ich hatte gerade am Anfang gesagt, sowohl Unternehmen als auch Talente verkaufen sich mittlerweile in den Bewerbungsgesprächen. Und so weißt du als Talent, okay, das und das und das ist bei dem Unternehmen auch so, wie ich es gerne haben möchte. Weil wir mit unserem Fragebogen beispielsweise auch abfragen, wie die Hierarchieebenen sind. Wie sieht das mit der Fehlertoleranz aus? Wie sieht das im Unternehmen mit der Fehlertoleranz aus? Was wünscht sich das Talent? Wichtig dabei ist natürlich, dass die Unternehmenskultur niemals auf eine Art und Weise gejudged wird sozusagen. Also jede Kultur ist toll so, wie sie ist. Es gibt nur verschiedene Kulturen, die besser zu der Person A passen und Kulturen, die besser zu der Person B passen, ohne da irgendeine Wertung reinzubringen. Genau. Und so kannst du als Talent dann Teil von Empion werden. Also von dem Talentepool Empion.
Also ich sehe da jetzt auch kein Problem. Ich finde, es ist ja wie quasi einfach noch einmal einen anderen Filter setzen. Ja, also wenn ich jetzt, sage ich mal, auf, keine Ahnung, wie heißen die, Stepstone oder keine Ahnung, diese Plattform bin, filter ich auch, ich möchte XY, ja, den Job haben, ich möchte noch in Berlin einen Job haben und ich weiß nicht was. Und so sage ich, okay, gut, dann matcht halt auch nochmal die Kultur. Also es hilft ja nur eigentlich. Ja. Also ich persönlich sehe da jetzt auch überhaupt kein Problem drinnen. Was mich interessieren würde, sind noch zwei Dinge. Einerseits, wenn ihr jetzt einen Talentepool aufbaut, das ist natürlich mit Werbung und so weiter und so fort verbunden. Ihr müsst ja da auch irgendwie an die Talente rankommen. Kooperiert ihr da auch mit Plattformen, um das leicht, also wo es sagt, okay, gut, das wäre was, weil da sind klassisch die Leute, die sich dann irgendwie um Jobs umschauen und das wäre so ein Add-on, das dann die Plattform vielleicht anbieten kann, ist zu sagen, hey, und ihr könnt jetzt hier auch nochmal euer Profil so und so angeben und dann seid ihr auch noch da in diesem Kulturmatching von Empion drinnen. Ich drücke es jetzt mal ganz flapsig aus, ja. Mhm. Das wäre ja auch noch eine Option, oder? Um einfach nochmal euren Pool zu erweitern.
Theoretisch ja. Praktisch sehen wir den Need nicht und wir müssen auch einfach sagen, dass das einfach von alleine sich so gefüllt hat. Also natürlich haben wir das auch über die Social-Media-Kampagnen etc., wo man schon auch sieht, da ist Stelle ausgeschrieben, dann bewerbe ich mich mal. Und über diese Social-Media-Kampagne kommen natürlich mehr als ein Talent rein. Aber die Stelle ist halt nur einmal ausgeschrieben. Das heißt, es gibt dann auch Leute, die in dem Talentepool bleiben. Das heißt, in dem Moment nutzen wir schon eine Art Plattform. Und ansonsten passiert es auch über Word of Mouth, einfach miteinander reden, Mund-zu-Mund-Propaganda. Es passiert über die Auftritte von Annika und auch von mir sozusagen in der Öffentlichkeit. Es passiert auch viel über unseren LinkedIn-Account. LinkedIn ist immer ganz, ganz überrascht, wie wir als Startup diese Menge an Follower generieren konnten. Aber genau, also es ist, wir nutzen keine expliziten Plattformen, es geht tatsächlich einfach über uns selber.
Okay. Die zweite Frage wäre, wer ist denn eigentlich euer Zielpublikum? Sind es jetzt Akademiker, Jobs oder ist es alles quer durch die Bank?
Alles. Also tatsächlich, als ich hier angefangen habe, war mir das ja auch noch gar nicht bewusst. Und dann hat der eine mir erzählt, er hat eine Chief Marketing Officer Stelle, die er gerade besetzen muss. Der nächste erzählt vom Physiotherapeuten. Dann erzählt der nächste wieder von einem Mechatroniker bei einem großen Unternehmen, etc., etc. Also es ist, dann gibt es Junior-Stellen, ganz normale Vertriebsstellen. Also es ist wirklich alles. Es ist sowohl Akademiker als, also sowohl White als auch Blue Collar. Und da auch auf jeglichen Ebenen. Also es ist total, total cool, dass das so möglich ist und dass die KI das auch so kann. Also es ist total bewundernswert. Und das Bewundernswertere daran ist ja auch, je mehr, also eine KI wird ja besser durch Daten. Und je mehr Daten reinkommen, mit denen wir die KI trainieren, weil wir mit weiteren Unternehmen zusammenarbeiten, etc., etc., wir hatten vorher schon einen Pool an Daten durch den Forschungstransfer, umso besser wird die KI nur noch. Das heißt, es kann ja nur noch nach oben gehen mit den Trainingsdaten. Und das ist ja, also es ist ja total cool. Also ich bin immer noch ganz begeistert.
Aber es fließt dann auch quasi noch Information ein, wenn ein Match passiert und der auch erfolgreich ist, sprich die Probezeit übersteht, wie auch immer, fließt das auch wieder zurück? Oder auch wenn es nicht besteht, sage ich mal, oder wenn die Probezeit nicht bestanden wird, fließt das auch wieder rein in eure Trainingsdaten?
Nee, tatsächlich nicht, weil, also das ist tatsächlich auch DSVGO, also da setzen wir auch gar nicht mehr an, sondern unser Ziel ist ja Application to Interview Rate. Und da zu schauen, wie sieht die Einladungsquote für die Talente aus und wie zufrieden sind die Unternehmen mit den Matches, die reinkommen, dass sie sie zum Interview einladen. Und das ist tatsächlich ganz, ganz interessant. Ist schön, dass du das ansprichst, Johannes, weil das ist wirklich das ganz Interessante, dass wir letztens nochmal unsere Daten abgeglichen haben, geschaut haben, auch mit üblichen Marktdaten, die es online verfügbar gibt. Unsere Interview-to-Application-Rate ist tatsächlich höher sogar als die Referrals. Also 45%, also die eigentlich Non-Plus-Ultra-Art des Recruitings, die Personal Referrals von Mitarbeitern, wo alle sagen, ach, das wäre wirklich das Non-Plus-Ultra, wir incentivieren sie, dass sie Bonus kriegen, wenn sie uns jemanden liefern. Die liegt von Application-to-Interview bei 45%. Und unsere Application to Interview mit den Talenten liegt bei 46%. Das ist so cool, als wir das dann nochmal gesehen haben, gesagt, das spricht doch einfach nur dafür, dass diese kulturellen Aspekte umso wichtiger werden. Und deswegen messen wir, um eigentlich auf die Frage zurückzukommen, nicht dieses Konzept der Probezeit bestanden oder nicht, sondern wir möchten, dass die Leute ins Interview kommen und dann liegt die Entscheidung beim HRler selber, weil da dürfen wir auch gar nicht mehr eingreifen. Das ist wichtig, dass wir nur empfehlen. So, genau.
Okay. Beim Beginn von Ampion muss es ja eigentlich auch dieses Henne-Ei-Problem gegeben haben. Ja, weil ich sage, ich spreche Unternehmen an und sage, hey, ihr könnt es machen und ihr kriegt einfach super viele Interviews und der Pool ist aber irgendwie nur 10 Leute groß. Keine Ahnung, ja. Aber da ja auch zu sagen, ich kriege ja auch nur Leute, wenn ich denen auch anbieten kann, ich habe genügend Unternehmen und das Matchen und so weiter und so fort. Wie ist denn da Ampion drangegangen, dass dieses, also ich stelle es mir als Henne-Ei-Problem vor, vielleicht war es auch gar keins, ja, kann ja auch sein, aber wie seid ihr an dieses Thema herangegangen oder war das überhaupt gar kein Thema?
Also ich kann jetzt nur aus Berichten sprechen, weil da war ich ja noch nicht da. Ampion gibt es ja jetzt schon seit 4 Jahren und ich bin jetzt seit fast 1,5 Jahren da. Das bedeutet, das war noch ein bisschen vor meiner Zeit. Was ich weiß, dass einfach Annika und Larissa damals entdeckt haben, dass es ein riesiges Problem Darin gibt das Mittelständler vor allem auch ihre Unternehmenskultur sichtbar machen. Alle wollen immer zu den großen Konzernen als Talent, weil sie sehen, das sind die Benefits, das ist so toll da alles, das ist die tolle Unternehmenskultur, was sie auf der Webseite präsentieren. Und dabei gibt es Unternehmenskulturen in Mittelständlern, in diesen KMUs, die so viel mehr Mehrwert für einige Talente bringen und auch vielleicht genau eher das sind, was Talente suchen und so viel andere größere Stärken oder auch eben genau die Stärken haben, die Konzerne auch anpreisen. Und Annika und Larissa haben gesagt, es ist so, so schade, dass man das nicht benutzt für das Employer Branding, dass man nicht das benutzt, um die Talente eben auch auf das Unternehmen aufmerksam zu machen und ihnen zu zeigen, dass auch sie dort eine tolle Vakanz haben und auch dort glücklich werden können. Und so war die Ausgangssituation tatsächlich, dass sie gesagt haben, hört mal, wir möchten, dass die Talente mehr sehen, dass ihr ein genauso toller Arbeitgeber seid. Und was ich mitbekommen habe, war das kein Henne- oder Ei-Thema, sondern ein, sie waren sehr, sehr dankbar, weil viele einfach Probleme tatsächlich hatten, Talente zu finden. Also die Hidden Champions in Bielefeld, ich glaube, es ist jedes Mal, wenn wir auf der Hinterland of Things sind, es ist unglaublich, was da an Hidden Champions sitzen. Und es ist jetzt vielleicht nicht die Metropole Berlin, aber was die dir liefern können an Unternehmenskultur, an Benefits, das muss man ja sichtbar machen. Und die waren super, super dankbar, dass sich mal jemand diesem Thema angenommen hat und gesagt hat, cool, und dann auch noch mit KI, wir machen es quantifizierbar und effizient. Lass es uns probieren. Und so wie ich das verstanden habe, auch jetzt, was ganz cool ist, die Unternehmen, die kommen immer wieder. Also es ist ja, also bei uns läuft es so, wenn die Kampagne zu Ende ist oder der Vertrag ausläuft, dann sie sagen, sie haben kein Need mehr, sie haben gerade keine Stellen mehr, die sie besetzen müssen. Vielen lieben Dank, es hat Spaß gemacht. Und dann kommen sie aber ein Jahr später vielleicht wieder, ein halbes Jahr, und sagen, wow, wir würden gerne die nächste Stelle auch nochmal mit euch besetzen, weil die Person hat sich einfach so gut integriert. Letztens war auch ein ganz witziger Fall von einer Kollegin, die hatte einen Termin mit einem Unternehmen von uns, mit einem Kunden. Und dann kommt sie aus diesem Termin und schüttelt ihren Kopf und sagt, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Und ich sagte, Olivia, erzähl, was ist dir passiert? Maria, da saß einfach die Person, hat mit mir jetzt über neue Stellen gesprochen, die ich vor anderthalb Jahren eingestellt habe für das Unternehmen oder ihn weitergeleitet habe, dass sie das Interview führen mit ihr. Das heißt, eine von Empion eingestellte Person, die über uns kam, hat jetzt mit mir wieder Gespräche geführt, um neue Leute zu finden. Und das ist ja so toll. Also sie hat auch riesig, hat so ein riesiges Lächeln in ihr Gesicht gezaubert. Und ja, ich glaube, das spricht alleine schon für sich, dass die Unternehmen immer wieder kommen und die Zusammenarbeit fortgesetzt wird.
Quasi die Referral-Rate von euch quasi, von den
genau,
die könntet ihr auch so noch nehmen als
Kennzahl.
Ja. Gar nicht schlecht, ja. Im Vorgespräch hast du auch gemeint, dass Nutzer eigentlich jetzt kein tiefes KI-Wissen brauchen, um eure, eure Software oder um euer Service zu nutzen, aber dass da oftmals ein bisschen ein Missverständnis auch herrscht, weil die immer sagen, oh, was brauche ich denn? Ich muss jetzt KI können oder was auch immer. Wie darf man sich das vorstellen, was du da gemeint hast in dem Vorgespräch mit, dass da vielleicht Missverständnis besteht?
Also vor allem Unternehmen. Also das ist immer so, bevor wir ins Gespräch mit Unternehmen gehen, ist immer, oh, KI, dieses Thema auch AI, was ich angesprochen hatte, eben Regulierung, Anwender, wir sind dann Anwender, ist das nicht alles super tricky, was ist, wenn wir da was falsch machen, etc., etc., müssen wir da nicht irgendwie noch was für aufbereiten, müssen wir da nicht auch KI-Wissen haben, wie genau läuft das, brauchen wir Schulungen, und das ist häufig, das legt sich dann nach dem ersten Termin mit uns, weil sie sehen, okay, die KI wird ja bei uns bei Empion angewendet. Also wir sind ja die Anwender, aber auch die Entwickler. Und sie bekommen dann die Matches. Also sie bekommen die Empfehlungen der Talente. Und in dem Moment zeigt es eigentlich ganz gut, dass diese Implementierung von unserem Tool, aber auch von vielen weiteren B2B-Anwendungen, teilweise kein großes Fachwissen oder eine Weiterschulung etc. von Mitarbeitern braucht. Sondern das ist einfach was ist, was das Unternehmen selber schon erledigt, und dass man sozusagen gar keinen aktives KI-Wissen, Weiterbildung braucht, um die Talente als Matches dann nachher mit einzubeziehen in den Recruiting-Prozess. Und ich glaube, das ist so ein großes Missverständnis, was da manchmal vorherrscht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man mit den Startups, mit den Unternehmen, die das an, die Art von KI-Anwendungen in verschiedenen Bereichen anbieten, auch in den Austausch geht und sagt, hört mal, wir wollen das probieren, was genau, wie genau, lasst uns da mal irgendwie einen gemeinsamen Termin finden.
Was mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt, was ich vergessen habe ein bisschen und was vielleicht auch da dazu passt, wenn ihr sagt, ihr nehmt die Kultur von Unternehmen auf und ihr macht das über einen Fragebogen. Wer füllt denn diesen Fragebogen aus? Ist es das Management? Ist es HR? Sind es die Mitarbeiter selber? Weil oftmals Fremd- und Eigenwahrnehmung, du weißt, ja, also das Management glaubt, oh, wir sind so und so und das sind unsere Kulturen, wir sind richtig super. Und wenn du dann aber irgendwie mit Mitarbeitern redest, sagen die, hey, die haben alle da oben, ja, die, es ist alles andere als das, was die erzählen, also die leben in ihrer eigenen Welt. Also wie darf man sich das dann vorstellen?
Also das Ganze läuft eigentlich über einen Link und das muss im Unternehmen selber verteilt werden. Wie viele Leute da dran teilnehmen? Es gibt Unternehmen, die haben jegliche Mitarbeiter da durchgeschickt, dann sind das Unternehmen von 300, 400 Mitarbeitern, dann gibt es Unternehmen, also wir brauchen mindestens so 15% der Belegschaft, um eine wirklich valide Unternehmenskultur ausgeben zu können. Wichtig ist dabei dann natürlich auch, dass es total verteilt ist, also es bringt natürlich nichts, wenn nur alle Junior die Stelle, diese Umfrage ausfüllen. Oder wenn nur die Manager die Umfrage ausfüllen, sondern am besten und repräsentativsten ist es, wenn wirklich von ganz, ganz oben bis zu den niedrigsten Juniorstellen sozusagen jeder einmal diese Unternehmenskultur ausgefüllt hat, diese Analyse. Das ist auch wirklich nicht lange. Also ich sage immer so grob über den Daumen, 10 Minuten. Wenn wir dann von 15% maximal sprechen im Unternehmen, dann ist es vielleicht so eine Raucherpause, sage ich immer. Aber 15% sind bestimmt Raucher im Unternehmen. Das heißt, eine Raucherpause geht dann verloren dadurch, dass die Unternehmenskulturanalyse ausgefüllt wird. Aber nein, Spaß beiseite.
Das können Sie ja während dem Rauchen machen.
Bitte? Ja,
das können Sie sogar während dem Rauchen machen, wenn du das über die App machst oder irgend sowas. Kannst im Raucherhof stehen und ausfüllen.
Das ist ein gutes Argument. Das habe ich bisher noch nicht so gesehen, irgendwie, weil ich rauche selber nicht, wusste jetzt nicht. Manchmal unterhalten die sich ja auch einfach dabei in Ruhe. Aber das ist eine gute Idee. Und dann gebe ich das nächstes Mal den HR-Lern mit, wenn sie das sagen. Sage ich so, nee, sie können es auch beim Rauchen machen. Das hat der Johannes gesagt. Danke für den Tipp. Habe ich direkt aufgeschrieben, sozusagen.
Sehr gut.
Und dann fragen sie, wer ist der Johannes? Der Johannes ja, natürlich. Johannes Pohl, hallo. Nein, aber...
Kennt man doch.
Das ist das für eine Frage.
Bekannt wie ein bunter Hund hier.
Nee, genau. Und so, jetzt habe ich den Faden.
Jetzt habe ich dich rausgebracht. Es tut mir leid. Nee, aber was ich mitgenommen habe, ich versuche es zusammenzufassen. Also ihr braucht einen sauberen Querschnitt idealerweise aus dem Unternehmen. Und es ist jetzt nicht so, dass das nur irgendwie HR ausfüllt oder wie auch immer, sondern idealerweise über alle Hierarchiestufen weg und so viel wie möglich. Dauert nicht lang und damit wird die Kultur bestimmt.
Genau, gut zusammengefasst. Und dann sieht man tatsächlich auch, weil du eben auf Management und Mitarbeiterebene gesprochen hast, sieht man auch tatsächlich manchmal sehr interessante Diskrepanzen zwischen den Hierarchiestufungen meistens oder Feedbackkulturen. Wenn jetzt die Mitarbeiter sagen, oh, wir haben sehr hohe oder sehr spitze Hierarchien und das Management denkt, hä, wir haben doch super flache Hierarchien. Oder Feedbackkultur total tolerant und sehr formell, sehr informell, also dass man das gut aneinander adressieren kann und die Mitarbeiter sagen, aber super formell und das ist ganz interessant und dann geht man mit den HR manchmal in den Austausch und sagt, schaut mal, das sind die Diskrepanzen und dann sagen sie so, ah, dann haben wir auf jeden Fall was für die Feedbackrunde mit den Managern. Vielen lieben Dank. Und das ist dann auch manchmal ganz interessant.
Ist doch gar nicht schlecht. Add-on-Service, das ihr anbieten könnt. Ihr könnt auch nochmal Kulturworkshop machen, Organisationsentwicklungsworkshop oder irgend sowas.
Theoretisch schon, ja. Es gibt auch immer so eine Präsentation der Unternehmenskultur, so ist es nicht. Mhm. Aber die Workshops, wir sind ja erstmal dabei sozusagen, dass wir die richtigen Menschen in die richtigen Positionen bringen können. Und wenn wir dann Zeit haben, wenn die Produktivität in Deutschland wieder stimmt, dann können wir in die Kulturworkshops gehen sozusagen.
Ja, aber du hast ja vorher gesagt, die Kultur wirkt sich auch auf die Produktivität aus. Also wäre das theoretisch ja auch noch eine Option,
das wäre eine Option. Und es ist auch ganz interessant tatsächlich. Wir hatten auch letztens einen Fall, da hat der Kunde gesagt, ja, ich möchte gerne, also wir klassifizieren das in Art Kulturtypen, einfach um es einfacher zu halten. Es wird dann nicht strikt nach Kulturtypen differenziert oder gematcht, also nicht der Innovator passt jedes Mal gut zum Wolkenkratzer, also Wolkenkratzer ist ein Kulturtyp vom Unternehmen und Innovator vom Talent, sondern dann schaut man schon nach Datenpunkten, die sich überschneiden, aber für die Menschen, die das dann halt lesen, sowohl HRler als auch Talent, ist es einfach einfacher mit dieser Gamification. Und manchmal hat man auch Innovatoren, die passen halt zu 67% und zu 89%, weil die Datenpunkte besser miteinander validiert sind. Aber zum Punkt zurück, was ich eigentlich erzählen wollte. Es gab ein Unternehmen, die haben gesagt, wir würden gerne Innovator einstellen. Wir möchten gerne jemanden Innovativen. Wir haben nur Macher in der Abteilung, aber wir brauchen jetzt mal Leute, die Ideen bringen für die Leute, die das machen können. Und dann gesagt, okay, cool, dann suchen wir nach einem Innovator. Dann kam aber bei der Unternehmenskultur raus, dass vom ganzen Unternehmen maximal 3% überhaupt denken, dass dieses Unternehmen innovativ ist. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht wisst ihr jetzt auch, warum wir noch keinen Innovator gefunden haben, weil die Leute auch im Umkehrschluss natürlich gar nicht außerhalb des Unternehmens das ja noch weniger wahrnehmen, dass ihr innovativ sein möchtet oder ähnliches ist. Da müsst ihr dann was an dem Employer Branding ändern, an der Kommunikation, vielleicht auch intern, dass sie das nach außen tragen können, etc. etc. Und das sind auch immer ganz interessante Findings, die mit dieser Analyse möglich sind. Also das ist immer diese Aha-Momente in den Gesichtern der HRler oder auch der CEOs ist immer ganz, ganz interessant.
Ja, kenne ich, wenn die dann auf einmal Sachen zurückgespiegelt kriegen, mit denen sie, wo sie nicht dran denken, ja. Aber naja, aber so ist es. Finde ich cool, finde ich spannend. Jetzt noch ein weiterer Punkt, der auch spannend ist, ihr selber seid ja auch ganz stark, auch also in der Automatisierung unterwegs und so. Wir haben auch das auch kurz schon angesprochen. Was sind denn so Themen, wo ihr sagt, okay, das ist was, was wir automatisieren und das ist was, wo wir bewusst auch sagen, nee, das wollen wir auch gar nicht automatisieren. Also in eurem System oder im Unternehmen und so weiter und so fort.
Also was wir natürlich automatisiert haben, ist das Matching durch die KI mit Hilfe der Datenpunkte. Aber beispielsweise die Kundenkommunikation miteinander, die Weeklies, die Betreuung der Kunden, das sollte auf gar keinen Fall automatisiert werden, einfach weil diese Menschlichkeit erhalten bleiben muss, aber auch die Kommunikation mit den Talenten sollte nicht vollkommen automatisiert werden. Genau, ich glaube, das ist so das, was ich dazu preisgeben kann.
Okay. Und so tickt sie auch intern, dass ihr auch sagt, okay, das sind so Themen, die wir auch intern jetzt automatisieren und das sind Themen, die wir dann da ganz bewusst dann auch nicht automatisieren. So,
also eine Regel, die wir letztens, oder wir hatten hier einen Experten irgendwie, mir ist der Name leider entfallen. Aber er war hier und hatte ein bisschen mit uns über Automatisierung oder vor allem mit meinen Kollegen. Da war ich tatsächlich noch nicht so ganz oder bin ich noch nicht so ganz involviert. Ich mal konzentriere mich vor allem erstmal aufs Produkt. Aber der hatte dann mit meinen Kollegen gesprochen und sie haben mir dann ein Learning mitgeteilt, was sie sagen. Seitdem sehen sie Automatisierung irgendwie mit ganz anderen Augen, weil manchmal ist es ja auch so, dass es heißt, je mehr automatisiert ist, desto besser. Aber letztendlich muss man sich immer überlegen, was ist das für ein Aufwand, den ich in die Automatisierung reinstecken müsste? Wie viel Zeit kostet mich wirklich, diesen Prozess zu durchdenken, den Prozess zu automatisieren? Was fließt da an Arbeitsstunden rein? Und wie viel Zeit beansprucht diese Aufgabe eigentlich an Arbeitsstunden, wenn ich sie nicht automatisieren würde? Das bedeutet beispielsweise einen Task, den ich 2 Minuten jeden Tag mache oder lass es 3, 4 sein, aber der fast einen ganzen Tag oder länger bräuchte, um automatisiert zu werden, lohnt sich fast nicht vom Aufwand, den zu automatisieren. Man muss immer diese Opportunitätskosten entgegenstellen. Das habe ich auf jeden Fall gelernt von meinen Kollegen, als sie das vom Experten wiedergebracht haben. Und ich glaube, was bei der Automatisierung heutzutage auch einfach wichtig ist, ist, dass man sich als Unternehmen überlegt, wo möchte ich mich hinentwickeln. Und was sicherlich sehr entscheidend wird für die weitere Zukunft, ist natürlich, inwieweit kann man skalieren, ohne weitere Mitarbeiter dazu zu holen. Also ohne weiter zu hiren. Und was bedeutet das für meine Produktivität und für meine Profitabilität? Und ich glaube, das muss man sich als Unternehmer einfach überlegen, was man auch für ein Produkt hat, was das Ziel des Unternehmens sein soll. Und dann muss das Unternehmen das für sich selber entscheiden. Genau. Aber die zwei Aspekte finde ich immer ganz, ganz hilfreich, wenn ich mit Menschen über Automatisierung spreche oder auch mit Kollegen etc. ist immer die Frage, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn?
Ich gebe nochmal meinen Senf dazu. Macht
gerne.
Noch einmal, was richtig Sinn macht, ist, wenn man den Prozess auch versteht, den man automatisiert. Das klingt blöd, aber es ist so, den Prozess zu verstehen und zu kontrollieren und auch wirklich einmal gerade zu ziehen, weil viele automatisieren einfach. Und wenn ich irgendwie einen Prozess automatisiere, der sinnlos ist, der keinen Sinn macht oder was auch immer, oder wo sehr viele unnötige Dinge drin sind, das kriege ich nie wieder raus, ja, oder ganz, ganz schwer, weil das sieht dann auf einmal keiner mehr, weil das geht unter und hat aber so viel Potenzial, Verbesserungspotenzial noch drinnen, was einfach dann noch nicht gehoben wird, weil es eh automatisiert ist, ja eh wurscht, ja, also.
Das Verständnis habe ich ehrlicherweise vorausgesetzt, das habe ich gar nicht also.
Es ist gut, dass du es voraussetzt. Ich kann dir aus Erfahrung berichten, das ist nicht immer so der Fall.
Dann habe ich ja heute noch was von dir gelernt, lieber Johannes. Nehme ich das nächste Mal mit, wenn mich jemand nach Automatisierung fragt.
Und bezüglich dem Skalieren ohne weiter zu hiren, ist natürlich auch ein spannendes Thema, hatte ich auch erst mit Frank Rauchfuß bei mir, über hybride Teams, also wo du menschliche und KI-Agents miteinander arbeiten lässt und so weiter. Ja. Und das natürlich auch eine Auswirkung auf das Thema Führung hat und das ist im Prinzip ein schöner Übergang, weil wie jetzt aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht von Ampion, wie wirkt sich denn auch das Thema KI oder auch Automatisierung überhaupt auf die Aufgaben von Führungskräften aus?
Ich habe dazu auch wieder einen ganz interessanten Artikel, also im Handelsblatt gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht haben ihn auch einige der Hörer gelesen. Da ging es um Automatisierung der Führungskraft. Und das war für mich nochmal eine Art Wechsel vom Blickwinkel, weil viele denken immer, also was die Zahlen auch tatsächlich vom Arbeitsmarkt darstellen, die Juniorstellen wären schon, die Einsteigerjobs wären schon viel automatisiert, weil es reine Wissensarbeit ist. Es ist schon schwieriger heutzutage für die jungen Akademiker, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen. Das zeigen auch die Arbeitslosenzahlen der Akademiker. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Und zwar hat dieser Artikel des Handelsblatts gesagt, dass auch die Führungskräfte, Aufgaben der Führungskräfte, die halt repetitiv sind, sind Urlaubsplanungen, sind Präsentationen, sind Feedback, Dokumente etc. etc. Alles, was total automatisiert werden kann, das fällt weg. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Führungskraft mehr Mitarbeiter unter sich haben kann, da diese Aufgaben nicht mehr ihre Zeit wegnehmen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir weniger Führungskräfte brauchen. Beispielsweise hatten sie ein Beispiel, ich weiß das Unternehmen nicht mehr, ich müsste es nachschauen. Ich würde es zur Not verlinke ich es in den Kommentaren von dem Podcast. Aber da hat er gesagt, sein Jahresbericht, den macht er jetzt mit zwei Leuten. Mit seinem Assistenten und seiner KI. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die Führungskraft muss auf jeden Fall KI als erstes anwenden, um als Art Role Model voranzugehen. Aber sie muss sich auch bewusst sein, dass das für sie auch bedeutet, mehr Verantwortung über Mitarbeiter übernehmen zu können. Also, und sich auch bewusst ist, dass auch Führungskräfte durch KI teilweise ihre Rollen verändern müssen. Um es mal so auszudrücken.
Ja, was ich da spannend finde, ist natürlich, also ich glaube, was man da berücksichtigen muss, ist, dass die Gefahr, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ich mich dann nicht auf Digitalisierung und KI und so weiter zurückziehe und sage, die macht dann schon vieles, weil Führung ist doch auch sehr viel zwischenmenschliche Arbeit. Führung ist, ja, ich kann wahrscheinlich dann vielleicht ein paar mehr Leute führen, aber es gibt ja so eine gute Ratio von 6 bis maximal 8 Leute, Direct Reports und so weiter und so fort, ja. Kann sein, dass ich da mehr Zeit habe dafür, aber I don't know, ja, ob es dann wirklich 15 sind, glaube ich jetzt nicht, weil das ist ja schon auch eine gewisse Arbeit, die da auf einen, wenn ich gut führen möchte, kann ich trotz KI, ja, ich kann so alltägliches Zeug machen, ich habe halt noch extra Zeit, aber sind es dann wirklich so viele Leute mehr, die ich führen kann, nur weil ich jetzt KI und Digitalisierung habe?
Also das waren, ich meine, Prognosen in diesem Handelsblatt-Artikel und wie es mit Prognosen ist, also was, wo ich zu 100% zustimme, Menschlichkeit ist, das kann die KI nicht ersetzen und das ist ja gerade auch das Wichtige. Das ist ja auch das Besondere. Die Menschlichkeit sollte weiterhin auf jeden Fall großer Fokus der Führungskraft sein und sogar noch mehr dadurch, dass die KI eben diese administrativen Aufgaben der Führungskraft abnehmen kann. Das heißt, die Führungskraft kann sich noch mehr darauf konzentrieren, wirklich menschlich die Person weiterzuentwickeln oder auch strategische Entscheidungen zu treffen und da mehr Zeit rein zu investieren etc. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, nee, also das Thema war die Frage, ob ob ich wirklich dann viel mehr führen kann, genau. Nur weil ich KI und Digitalisierung.
Prognose. Jetzt habe ich wieder die Prognose. Genau, und die Prognose bedeutet ja auch, wir hatten damals, dass KI alle Blue-Collar-Jobs entfernen wird. Was sehen wir heute? Ganz
voll
im Gegenteil.
Ne?
Ja, tatsächlich, ganz im Gegenteil. Die Leute, ja, teilweise, ja, die schauen müssen, sind diese White-Collar-Junior-Stellen. Die wegautomatisiert. Also ganz im Gegensatz zu dem, was prognostiziert wurde. Das bedeutet, dieser Artikel, ich finde ihn super interessant und er hat ganz sicher Stellen, die viel, viel Potenzial haben, dass es auch so eintritt. Aber inwieweit dann nachher so automatisiert wird, dass man mehr, wie viele Mitarbeiter man dann wirklich unter sich hat, das muss man schauen. Das hängt natürlich auch vom Unternehmen ab. Wie sie das handhaben möchten. Aber die Prognose ist da und ich fand es sehr, sehr interessant.
Ich stelle die Hypothese auf, es wird einfach das Rad wieder mal überdreht, bis man dann merkt, okay, es ist zu viel und dann wieder zurückgedreht.
Wahrscheinlich. Und was, glaube ich, auch nicht unterschätzt werden darf, ist natürlich diese hybride Teamführung, die natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt, dass man die KI-Agenten dann hat und die Menschen. Und das ist auch, glaube ich, was, woran man als Führungskraft erstmal wachsen muss und auch, wie man heutzutage eigentlich auch sein sollte, lernbereit sein muss. Denn auch die Rollen der Führungskräfte, wie ich ja schon gesagt habe, wird sich immer weiter verändern. Es gab, glaube ich, Prognosen, dass sich die Rollen teilweise und das Skillset sich teilweise alle 10 Jahre verändern werden muss in den nächsten kommenden Jahren, sozusagen aufgrund dieser digitalen Transformation. Mhm. Und das ist schon... Also uns wird, glaube ich, in Zukunft nicht langweilig. Wir müssen auf jeden Fall immer weiter lernen und weiter lernen und weiter lernen.
Ja. Was spannend ist, was du vorher auch erwähnt hast, ja, die Anzahl der Arbeitslosen, vor allem der Jungakademiker, die, sag ich mal, frisch rauskommen. Da gibt es ja Studien, du hast es kurz auch angesprochen, dass sehr wenige eingestellt werden, ja, und eher, sage ich mal, die mit Erfahrung gesucht werden und so weiter und so fort. Das ist ja irgendwie so ein kleiner Mismatch, den wir da irgendwie am Arbeitsmarkt doch sehen, oder? Was, wie erlebst du da diese Situation oder ihr bei Ampion diese Situation? Ich meine, das ist ja auch was, ihr matcht ja nicht nur Kultur, sondern auch Skills, ja, irgendwo muss das ja auch zusammenpassen. Wie ordnest du das Thema jetzt mit dem Wissen, das du jetzt gesammelt hast, ein?
Also dieses Arbeitsmarktdilemma ist auf der einen Seite natürlich total erschreckend, weil wir sehen, dass wir so viele Arbeitslose haben und gleichzeitig ein Fachkräftemangel auf uns zukommt. Über 3 Millionen Arbeitslose, versus die Prognosen vom Institut der Arbeitsmarktforschung, dass bis 2035 7 Millionen Fachkräfte fehlen. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, aber wieso nutzt man denn nicht die verfügbaren Arbeitskräfte? Das bedeutet im Umkehrschluss ja, wie du gerade schon auf den Punkt gebracht hast, dass die Qualifikationen, die am Markt sind, nicht das sind, was wir brauchen. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch irgendwo, dass das Bildungssystem nicht das liefert, was dann die Talente im Umkehrschluss für den Jobeinstieg benötigen. Eine Lösung dafür wäre jetzt, wir können das Bildungssystem adaptieren, um zu schauen, was braucht es? Weil an sich ist dieses Bildungssystem, wie beispielsweise Studium, nicht schlecht. Es gehört zur Persönlichkeitsbildung, es gehört dazu, dass man lernt zu lernen, etc. Also es ist was Wichtiges. Aber das Transferwissen, was man dann mitnimmt in den Jobmarkt, reicht scheinbar nicht, um die Jobs zu bekommen. Aber wenn wir Bildungssystem ist halt immer langfristig. Das ist was Langfristiges. Das macht ja auch noch es ist einfach was Langfristiges. Und wenn wir das dann aber nochmal überdenken und eher sagen, wir brauchen jetzt was Kurzfristiges, weil die Arbeitslosen sind jetzt da und der Fachkräftemangel wird immer stärker, dann könnte man sich natürlich überlegen, okay, wie schaffen wir es dennoch, diese Kompetenzen, die wir gerade brauchen im Arbeitsmarkt, zu finden? Und da ist ja ein großer Aspekt Persönlichkeit. Es gibt ja eine bestimmte Art von Mensch, der gerne lernt, der lernbereit ist, motiviert ist, der auch schnell adaptieren kann, der resilient ist, vielleicht auch zu technologischen Weiterentwicklungen etc. etc. Und da wäre es halt wichtig, sich eben auf diese Art von Menschen vielleicht für bestimmte Positionen zu fokussieren und zu sagen, hört mal, wir brauchen jetzt für diese Stelle jetzt nicht die krasse Qualifikation, sondern wir brauchen eigentlich ein generisches Profil, das sich in diese Stelle reinentwickeln kann. Und das ist auch was wir bei unseren Kunden sehen. Tatsächlich suchen die viel, viel mehr mittlerweile nach Persönlichkeit, nach dem kulturellen Fit sozusagen, weil das ist nachher das, diese Persönlichkeit, Adaptionsfähigkeit, Lernbereitschaft und dann diese kulturelle Passung, dass du dich im Unternehmen wohlfühlst, führt dann im Umkehrschluss dazu, dass du dich schneller an die dynamische Entwicklung anpassen kannst und auch damit Schritt halten kannst mit der technologischen Entwicklung. Und das führt dann wiederum dazu, dass das Unternehmen, die diese Mitarbeiter eingestellt hat, dann auch besser aufgestellt ist, auch im Sinne der Produktivität. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Großes, was gerade noch ein bisschen ankommen muss. Wir sehen das bei ein, zwei großen Kunden jetzt, die da wirklich vorangehen und sagen, wir machen eine Job Architecture. Und die sagt, wir suchen nach Soft Skills und gucken, welche Hard Skills, also welche Qualifikationen, wirklich gegeben sein müssen. Und dann schauen wir, welche Quereinsteiger wir wie positionieren können und welche Soft Skills wir wirklich benötigen, damit sie sich in diese Rollen reinentwickeln können. Und das ist super, super cool zu merken, dass da Unternehmen vorangehen und sagen, so, wir haben verstanden, was wir brauchen, also schauen wir weiter. Genau, und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig für die Zukunft, weil, wie gesagt, habe ich gerade schon eben angebracht, unser Skillset wird sich alle 10 Jahre vermutlich verändern, die Rollen. Es gab eine Gartner-Studie, die sagt, dass sich 150.000 Rollen täglich verändern werden in den nächsten Jahren aufgrund von KI. Und wenn ich das bedenke, dann wird auch sicherlich mein Job, und das sehe ich natürlich auch jeden Tag hier, es kommt immer was dazu, es kommen neue Herausforderungen auf mich zu, es kommen Sachen, die ich vielleicht noch nicht gemacht habe, auf mich zu. Also muss ich mich adaptieren, ich muss flexibel sein, ich muss resilient sein, ich muss dazulernen und vielleicht aus dem Prozess heute was für den Prozess morgen mitnehmen. Und so wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass die Bildung und die Abschlüsse, die man heute tätigt, nicht mehr dazu führen, zu diesem traditionellen Weg, dass man dann seinen Beruf lebenslang ausüben kann, sondern dass wir dahin kommen müssen, dass wir uns immer wieder weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, dieses lebenslange Lernen wird die Zukunft werden.
Jetzt würde ich gern dieses Thema Bildung, flexibel bleiben, heute lernen für morgen, das gleich ein bisschen mitnehmen in so quasi die letzte Kurve vor der Zielgerade unseres Gesprächs. Und zwar ist das Thema Bildung ja sehr stark mit Hochschulen, Universitäten verknüpft. Und ich habe es im Intro schon angesprochen. Ich hatte unlängst erst Philipp Herrmann von der Startup Factory Brick zu Gast, die sich ja auf die Fahne geschrieben haben, auch diesen Transfer hinzubekommen. Dass einfach, wir sind Deutschland die super in der Forschung, aber wir kriegen es einfach nicht umgesetzt. Ja, wir kriegen diesen Transfer nicht hin. Und da seid ihr mit Ampion ja ein super Beispiel. Ihr seid nämlich aus so einem Transfer entstanden. Ne? Und meine Frage so an: Was könnten wir, beziehungsweise was müssten wir denn jetzt dafür tun, oder hast du gesehen, beziehungsweise was habt ihr bei Ampion auch gelernt, was man tun müsste, damit das einfach mehr der Fall ist? in Deutschland. Diese grandiose Forschung, diese grandiosen Themen, die wir hier haben, in sämtlichen Bereichen auch wirklich zu, jetzt kommt mein Wirtschaftsingenieur her, durch zu industrialisieren.
Ja? Tatsächlich interessant, weil wir haben dazu eine Studie veröffentlicht, gemeinsam mit Investoren von uns auch, Redstone, mit denen haben wir das gemeinsam veröffentlicht und weiteren Forschungsinstituten. Da ging es um, ich glaube, es haben 1000 europäische Universitäten teilgenommen, und zu schauen, was ist eigentlich das Potenzial, wenn Forschungstransfer wirklich mehr genutzt wird. Unglaublich, Johannes. In den nächsten 10 Jahren könnten wir das BIP um 6 Billionen Euro steigern. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir schaffen, diesen Forschungstransfer wirklich mehr zu nutzen, das ist ja, also das Hauptproblem oder eins der Hauptprobleme ist tatsächlich, dass Entrepreneurship oder auch Gründung dieser Forschungstransfer nicht im Curriculum berücksichtigt wird. Das bedeutet, für viele ist das überhaupt gar keine Überlegung. Wer das tatsächlich sehr gut macht, ist ja das Unternehmertum in München. Die machen das tatsächlich sehr, sehr gut. Die haben da, sind da, glaube ich, mit in Deutschland einer der Vorreiter. Aber das muss noch viel, viel stärker kommen, dass wir schaffen, diese Forschung aus den Laboren wirklich in die Anwendung zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein großer Hebel, diese Anwendung. Und die Anwendung passiert, wenn Unternehmen halt verstehen, dass sie keine Sorge haben müssen, dass sie es anwenden. Das bedeutet, Startups haben viel weniger Hürde, mit dem Unternehmen selber in die Zusammenarbeit zu gehen, wenn das Unternehmen auch keine Angst hat, dass sie sanktioniert werden könnten. Stichwort wieder Überregulierung. Und wenn wir dann schaffen, das in die Anwendung zu bringen, dann haben wir auch wieder finanzielle Ressourcen, um in die Forschung zu investieren, um die dann wieder anzuwenden. Es ist eher so ein Kreislauf, würde ich sagen. Und es ist vor allem wichtig, dass einfach mehr diese Option in den Köpfen verankert wird, dass das doch eine, dass man gründen kann, dass man mit seiner Forschung rausgehen kann und einfach mal versuchen darf. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, dass die Unternehmen glücklich sind, es anwenden zu dürfen und sich nicht Sorgen machen müssen, was ihr Legal Counsel jetzt sich da nochmal durchlesen muss. Ich meine, der Act hat 1000 Seiten. Und dann ist es ja auch so interessant, oh, das ist auch ein Lieblingsthema von uns bei Empion, dann ist es ja auch so interessant, dass der AI Act teilweise in die Anwendung gebracht wurde. Jetzt haben sie es, glaube ich, wieder ein wenig pausiert. Aber ohne, dass hier eine Behörde ernannt wurde, die das kontrolliert. Das heißt, die Infrastruktur für diese AI ist noch gar nicht richtig gegeben und dennoch soll er in Kraft treten. Das wurde schon alles haargenau ausgeschrieben. Und ja, also es ist, die Überregulierung hemmt auf jeden Fall die Anwendung und das wäre schon mal ein großer Hebel. Und dann, ja, schauen wir, dass wir die 6 Billionen Euro Chance nutzen können, so haben sie es zumindest in der Studie genannt, um dann Deutschland und Europa wieder technologisch souveräner und zukunftsfähig zu machen.
Cool. Ja, spannende Zahl. Die 6 Billionen habe ich auch so auch noch nicht gehört. Ja, spannend. Super. So, Maria, jetzt. Ich weiß nicht, was für einen Sport hast du eigentlich gemacht?
Vor allem, Handball tatsächlich. Ich hab, Handball. Also es gab immer einen Abschlusspfiff. Also wenn du jetzt abschließen möchtest, dann musst du pfeifen, weil dann sind die 60 Minuten
nee,
jetzt
nee,
um.
Nee, ich pfeife nicht, aber es gibt ja, ich habe nur gedacht, falls es irgendwie jetzt irgendwie Radsport oder so, dann wäre es die finale Kurve und dann wären wir jetzt wirklich auf der Zielgeraden oder so. Aber wenn du beim Fußball wärst und, sag ich mal, Rapid-Fan wärst, wäre es jetzt die Rapid-Viertelstunde, also die letzte Viertelstunde zu einbiegen. Aber beim Handball muss ich sagen, weiß ich nicht, aber ob es sowas gibt. Aber es sind quasi die letzten Sekunden, die jetzt laufen. Nee, aber wir sind jetzt gerade schon auf der Zielgeraden und jetzt kommt, wie die AB-Fragen, gibt es am Ende auch nochmal eine Frage, die alle InterviewpartnerInnen hier beantworten dürfen, müssen, sollen, wie auch immer. Und zwar 3 Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die können privater Natur sein oder beruflicher Natur. Du kannst es dir aussuchen.
Also, was ich eben schon erwähnt hatte, ist der Punkt Automatisierung. Ich glaube, dass man sich immer überlegen sollte, wo ist es sinnvoll, wo sind die Opportunitätskosten entsprechend hoch, und natürlich jetzt auch neuerdings verstehe ich das, was ich automatisieren möchte. Das habe ich jetzt auch mitgenommen. mir das einfach in den Kopf zu rufen. Dann ein Learning, was ich selber gemerkt habe hier, ist, dass man sich nicht zu schade sein sollte für nichts, egal wie hoch man gestellt ist, egal welche Position man im Unternehmen ausführt, man sollte, und das ist auch was ich an Ampion sehr, sehr schätze, das hört sich so banal an, aber dass sich jeder gegenseitig einen Kaffee mitbringen mag oder jeder bereit ist, dem anderen einen Gefallen zu tun etc. Also, dass man sich niemals für sowas zu schade sein sollte und dass man herzlich sein sollte, weil wenn man mit Herzlichkeit durch die Welt geht, dann eröffnen sich Möglichkeiten und auch Möglichkeiten von Zusammenarbeiten, die man vielleicht sonst gar nicht so wahrgenommen hätte. Und wenn man einfach mit einem Lächeln durch die Welt geht, dann kriegt man auch eher ein Lächeln zurück und dann ergeben sich vielleicht Kontakte, vielleicht Gespräche, von denen man wieder was mitnehmen kann und von denen man was lernen kann und von denen man vielleicht auch in Zukunft länger was hat. Genau, und das sind meine drei Learnings.
Wunderschöne Learnings, vor allem auch, man sieht auch bei deinen letzten Learnings beim Lächeln und mit einem Lächeln durchs Leben gehen, auch einen der Punkte, den ich für mich auch mitgenommen habe aus dem Gespräch, und zwar, du hast ja, wir können ganz viel machen, automatisieren und KI und so weiter, aber das Thema Kommunikation sollte schon noch menschlich bleiben und das schließt da ja ganz stark dran an. Das ist wunderbar und war für mich echt sehr interessant und spannend zu sehen, was ihr macht, was ihr tut, dass ihr sagt, hey, wir machen Matching, wir sind ganz vorne in der Wertschöpfungskette, machen Matching, vor allem auch durchs Thema Kultur. Wir erfassen das idealerweise während der Raucherpause durch die Organisation, ja, um dann ein Bild der Kultur auch wieder zurückspiegeln zu können und das aber auch zu nutzen, um ein Matching zu finden. Und euer Matching ist erfolgreich. Also es geht ja um die Application-to-Interview-Rate und ihr seid sogar erfolgreicher als diese internen Referrals mit eurem System. Super, super spannend. Last but not least, außerdem 6 Billionen, wenn wir den Transfer hinkriegen, mehr aus Forschung in die Industrialisierung, in die Unternehmen hinein und so weiter. War super spannend. Maria, danke. Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ich bin gespannt. Ich bin jetzt nicht im HR-Bereich unterwegs, aber vielleicht bin ich irgendwann doch mal vor der Bühne stehend und dann bin ich Fanboy, wenn du sprichst und schrei groß. Ich kenne die Person!
Beim Handball meinen die auch immer Plakate. Also wenn du dann dabei bist als Fanboy, erwarte ich ein Plakat dann jetzt. Nein, Spaß. Aber also, es hat mich auch sehr gefreut.
Also ich bin da fanmäßig bin ich sehr groß unterwegs, ja, also oder da das kriege ich hin, auch die Leute zu motivieren. Da könnte ich auch noch ein paar Geschichten erzählen. Auf jeden Fall super spannend. Ich werde es auch meinen Kollegen und Kolleginnen an der Hochschule mitgeben. Da sind ja auch im Personalmanagement einige unterwegs und tatsächlich habe ich auch wieder Personalmanagement-Studenten kommendes Semester in einer meiner Vorlesungen und da werde ich das auch mal anbringen, dass die sich das vielleicht mal anschauen sollten. Wäre vielleicht spannend.
Früh übt sich. Hat meine Mama immer gesagt, früh übt sich. Also schön den Studenten schon weitergeben, dann freuen wir uns, wenn sie sich melden, wenn sie im Job sind und uns anwenden möchten.
Sehr gut, so machen wir das. Maria, du, ich sage herzlichen Dank. Ich wünsche dir jetzt noch, wir nehmen heute am Abend auf, noch einen schönen Abend und danke für deine Zeit und bis bald.
Lieber Johannes, vielen lieben Dank dir auch. Wir hören und sehen uns dann bald. Ciao, ciao.
Auf jeden Fall. Ciao. Das war die Folge mit Maria Zerhusen von Ampion. Infos zu Maria und Ampion findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge dann von Business Unplugged wünsche ich euch alles Liebe und bleibt mir treu.